ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Stockholm, Sommer 1973. Es ist kurz nach 10 Uhr am Morgen, als ein Mann die Bankfiliale der Svenska Kreditbanken am Norrmalmstorg betritt. Er ist verkleidet, mit Lockenperücke, Sonnenbrille und trägt eine auffallend große Stofftasche bei sich. Dann geht alles ganz schnell. Unter seiner Jacke holt er eine Waffe hervor, feuert mehrfach in die Decke und brüllt lautstark auf Englisch: "The party starts, down on the floor." Die Party beginnt, runter auf den Boden. Viele können aus der Filiale flüchten. Doch einige Angestellte bleiben schließlich in der Gewalt des Mannes, als Geiseln.
Man stellt sich ja sonst vor, eigentlich den klassischen Bankraub. Und den Bankräuber, der sich dann von der Polizei umstellt und in die Enge getrieben sieht und dann zudem auch aus Tätersicht letzten verzweifelten Mittel der Geiselnahme greift.
Doch das Ganze ist gar kein normaler Bankraub. Zwar fordert der Mann Geld und ein Fluchtauto, aber er überrascht die Polizei damit, dass sie einen der damals berüchtigsten Verbrecher des Landes freilassen und zu ihm bringen sollen. Clark Olofsson.
Der Initiator des Ganzen hat die Bank bereits mit dem Plan betreten, Geiseln in seine Gewalt zu bringen und den Clark Olofsson freizupressen. Das war also eigentlich ein völlig untypischer Fall.
Ein Fall, der sich noch in weiteren Aspekten als untypisch erweisen wird. Die Polizei geht zunächst auf die Forderungen des Mannes ein. Sie stellt das Fahrzeug bereit, das Geld und holt sogar den Verbrecher Clark Olofsson aus dem Gefängnis. Erst als die beiden Männer aber zusammen mit den Geiseln in den Fluchtwagen steigen wollen, zieht die Polizei die Notbremse. Keiner darf die Bankfiliale am Norrmalmstorg verlassen. Und an diesem Punkt wird aus einem Banküberfall ein tagelanges Geiseldrama auf engstem Raum. Und damit eine Geschichte, die weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen machen wird. Tilman Schott-Mehrings ist Dozent an der Fachhochschule des Bundes. In den 90er Jahren ist er Vollzugsleiter einer JVA. Er absolviert ein Erstsprechertraining für Geisellagen. Ein Training für Personen, die in extremen Krisensituationen mit Tätern Kontakt haben. Und da hört er das erste Mal von dem Stockholmer Überfall. In der Polizeiarbeit wird dieser zu diesem Zeitpunkt vor allem wegen eines psychologischen Aspekts diskutiert, dem Verhalten der Geiseln.
Damals sind wir auch, bevor wir in dieses harte Training eingestiegen sind, unterrichtet worden. Allerdings auch mit einer Tatsache, wie zwei Bankräuber hätten Geiseln genommen und die Geiseln wären also allesamt dann hätten sich solidarisch erklärt und gesagt, das sei alles nur Spaß gewesen.
Geiseln, die sagen, das sei alles nur Spaß gewesen? Eine Behauptung, die ihren Ursprung vor allem in der Berichterstattung über den Stockholmer Fall hat. Dabei rückt eine Geisel in den Vordergrund der Erzählung. Die 23-jährige Bankangestellte Christine Enmark. Und sie bleibt im Fokus. Auch dann noch, als das Geiseldrama nach 131 Stunden endet.
In der vergangenen Nacht waren die beiden Gangster Olsson und Olofsson in der Stockholmer Kreditbank von der Polizei festgenommen worden. Die beiden hatten seit Donnerstag 4 Bankangestellte als Geiseln in ihrer Gewalt.
Die beiden Gangster, wie es in diesem Tagesschau-Beitrag vom 29. August 1973 heißt, werden in Handschellen aus der Bank geführt. Die Geiseln sind unverletzt, doch sie stehen im Licht der ungläubigen Öffentlichkeit. Denn anstatt den Rettungskräften dankbar in die Arme zu fallen, betonen sie, wie freundlich eben jene Gangster zu ihnen waren. Sie verabschieden sich, versprechen sogar, einander wiederzusehen. Und die schwedische Polizei, zugezogene Berater und die Öffentlichkeit scheinen sich einig, dass mit Geiseln, die sich so verhalten, etwas nicht stimmen kann. Und es wird eine Erklärung für dieses Verhalten gesucht und gefunden, die heute den Namen ihres Geburtsortes trägt. Das Stockholm-Syndrom.
Wenn die Geiseln berichtet haben über ihre Erlebnisse, sich auch positiv geäußert haben, selbst wenn es nur Verhalten positiv war, dass es irgendwie Aspekte gab, wo man sich gekümmert hat um sie oder dass dann irgendwie eine Art von Beziehung entstanden ist und dann wurde das oft als Stockholm-Syndrom bezeichnet.
Juliane Hornung ist Historikerin. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Medien- und Gewaltgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Begriff Stockholm-Syndrom, der ein positives emotionales Verhältnis von Entführten zu ihren Entführern beschreiben soll, begegnet ihr immer wieder in der Berichterstattung. Auch heute noch. Dabei ist dieses Syndrom umstritten, auch in der Psychologie. Johannes Ehrenthal ist Therapeut, Psychologe und Professor für klinische Psychologie.
Wir wissen ganz, ganz wenig über die Begrifflichkeit. Und die wenige Fachliteratur, die es eben dazu gibt, deuten zum einen darauf hin, dass es gar keine einheitliche Definition eines wie auch immer gearteten Stockholm-Syndroms gibt und dass Einzelaspekte dessen, was damit beschrieben wird, sehr selten sind. Es gibt auch KollegInnen, die sagen, das gibt es eigentlich nicht.
Aber wie entwickelt sich aus einem Banküberfall, dessen Ziel es ist, einen Starverbrecher freizupressen, ein Geiseldrama, das zur Geburtsstunde eines umstrittenen Syndroms wird, das sich noch 50 Jahre später hält? Also, alles auf Anfang.
Stockholm, Donnerstag, 23. August 1973, 10 Uhr.
Ein Mann feuert mit einer Maschinenpistole Schüsse in den Räumen der Svenska Kreditbanken ab, nimmt Geiseln, Elisabeth Oldgren, Kristin Ehmark und Brigitta Rutstrand-Lundblad und fesselt sie. Es folgt ein erster Schusswechsel mit der Polizei, bei dem einer der Einsatzkräfte verletzt wird. Dann stellt der Mann Forderungen. Geld, Fluchtwagen, aber eben auch, dass Clark Olofsen aus der Justizvollzugsanstalt Norrköping zu ihm gebracht wird.
Clark Olofsen war ja vorher schon der Öffentlichkeit bekannt. Die schwedische Zeitung haben ihn teilweise hochstilisiert zum Räuber, der zum Volkshelden wurde, wenn man sich das so übersetzt.
Clark Olofsson gilt als charmant, gebildet und wird medial gefeiert. Als er am Nachmittag von der Polizei an den Norrmalmstorg gebracht wird, löst er ein kleines Blitzlichtgewitter aus. Denn vor der Bank haben sich inzwischen Journalisten positioniert, die beginnen live über den Überfall zu berichten.
Das erhöht natürlich auch den Druck auf die Ermittlungsbehörden, den Erwartungsdruck der Öffentlichkeit. Also es ist auch in deutschen Medien ja täglich darüber berichtet worden. Also praktisch die Weltöffentlichkeit wurde erreicht.
Und gleich zu Beginn unterlaufen den Behörden dann auch noch Einsatzpannen. Der Bankräuber hat zum Beispiel ein Radio dabei, verfolgt die Nachrichten und kennt so die nächsten Schritte der Polizei. Während diese noch nicht weiß, mit wem sie es überhaupt zu tun hat. Denn der Täter trägt Perücke, Brille und Bräunungscreme. Spricht nur wenige Worte, auf Englisch, mit amerikanischem Akzent. Er wird irrtümlich für einen anderen, polizeibekannten Kriminellen gehalten, der als besonders skrupellos gilt.
Dazu kommt, also Schweden hatte wohl keine Erfahrung mit Geiselnahmen oder kaum. Auch Deutschland, das sieht man auch im Gesetz. Die Geiselnahme als Tatbestand gab es noch gar nicht. Die kam erst später ins Strafgesetzbuch. Und für die Polizei war das dann natürlich auch wirklich eine völlig neue Lage in Verbindung mit der Dauer und der Öffentlichkeitswirksamkeit.
Entführungen und Geiselnahmen sind zwar kein junges Phänomen, aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt mit der neuen Form von Staatlichkeit die Idee auf, dass ein Staat für seine Bürger verantwortlich ist und damit der Anspruch, dass Regierungen in Krisen überhaupt handeln müssen, eben auch bei einer Geiselnahme. Hinzu kommt eine neue Form der Weltöffentlichkeit.
Wenn wir auf die 1970er Jahre gucken, dann ist die Medialisierung der Gesellschaft natürlich extrem vorangeschritten. Und das wichtigste Medium ist da sicherlich das Fernsehen. Dann gibt es ja tatsächlich viele Entführungen, wo live darüber berichtet wird. Die Geiselnahme in Stockholm 1973 ist auch so ein Beispiel, wo sofort live darüber berichtet wird.
Und dann entsteht in den 1970er Jahren auch noch ein neues, systematisches Wissen über Entführungen. Es werden konkrete Strategien und Handlungsempfehlungen im Umgang mit Geiselnahmen erarbeitet. Entführungen werden damit aktiv untersucht und bewertet. Und in genau dieser Zeit geschieht nun der Überfall in Stockholm.
Donnerstag, 23. August 1973, 16 Uhr. Tag 1 des Geiseldramas.
Seit 6 Stunden läuft die Geiselnahme, als Clark Olofsson die Bankfiliale betritt und auf den Mann mit der Waffe trifft. Jan-Erik Olsson, seinen ehemaligen Gefängnisgenossen. Auch Clark Olofsson ist überrascht, denn er wusste bis dahin nicht, wer und welche Situation ihn erwartet. Aber er übernimmt ab jetzt eine Schlüsselrolle. Er beruhigt Jan-Erik Olsson, überzeugt ihn, die Geiseln wieder loszubinden und entdeckt einen weiteren Bankangestellten, der sich bislang versteckt gehalten hat. Sven Sävström. Damit sind es jetzt 4 Geiseln. Außerdem verhandelt er, dass sich die bewaffneten Polizisten zurückziehen, die bis dahin von den angrenzenden Räumen aus versuchten, sich in den Banksaal vorzuarbeiten. Worum es ihm dabei geht, dazu wird er in der späteren Verhandlung folgendermaßen aussagen. Ein paar Tage aus der Haft rauskommen. Der geforderte Fluchtwagen, ein blauer Ford Mustang, parkt vor der Bank. Aber ohne Geiseln, zusätzliche Waffen und das Geld wollen die Männer die Bank nicht verlassen. Die Angst ist zu groß, dass die Polizei sie sofort verfolgt und festnimmt. Also verbringen alle, die vier Geiseln, Clark Olofsson und Jan-Erik Olsson, die Nacht in der Bank. Etwas geschützt im Tresorraum, der an den Banksaal anschließt. Die Polizei stellt Essen und Trinken bereit.
Stockholm, Freitag, der 24. August 1973, Tag 2.
Der zweite Tag der Geiselnahme beginnt und der Medienrummel geht so richtig los. Mit einem Telefon aus der Bank hält Clark Olofsson Kontakt nach außen, gibt Interviews und lässt auch die Geiseln sprechen. Ein Telefonat am Nachmittag des zweiten Tages wird wichtig. Die Bankangestellte Kristin Enmark klingelt beim schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme durch. Sie will ihn davon überzeugen, der Forderung nachzugeben. Das Gespräch wird mitgeschnitten.
Ja, hier ist Kristin Enmark, eine, die als Geisel in der Kreditbank sitzt. Ich bin tatsächlich sehr enttäuscht von Ihnen. Ich war mein ganzes Leben lang Sozialdemokratin. Also, ich vertraue Clark und dem Räuber wirklich voll und ganz, wissen Sie? Und ich habe überhaupt keine Angst vor Ihnen. Sie haben mir nichts getan, im Gegenteil. Sie waren wirklich sehr nett. Wissen Sie, wovor ich Angst habe? Dass die Polizei etwas gegen uns unternimmt, dass sie stürmt oder sowas.
Sie, Kristin Enmark, hat ja wirklich zu Olof Palme dann gesagt, ne? Palme, ich bin enttäuscht von dir, lassen Sie doch den Räuber, Clark und uns mit zwei Pistolen dem Geld ziehen.
Damit ist das Narrativ schnell gesetzt. Die Geisel äußert Verständnis für die Täter, übt Kritik an Polizeistrategien und scheint eine emotionale Bindung auszubilden. Dass in dieser Situation gerade eine junge Frau um ihr Leben redet, scheint unterzugehen. Dabei befinden sich alle vier Geiseln in einer Extremsituation.
Freitag, 24. August 1973, 16.30 Uhr.
Am Nachmittag desselben Tages noch plant Jan-Erik Olsson eine kleine Machtdemonstration. Er will der Polizei deutlich machen, dass er es ernst meint und droht an, eine der Geiseln anzuschießen. Es folgt eine weitere Nacht im Tresorraum der Bank.
Samstag, 25. August 1973, 9.50 Uhr. Tag 3.
Einigen Polizisten gelingt es, unbemerkt in den Banksaal vorzudringen und die offenstehende Tür des angrenzenden Tresorraumes von außen zu schließen. Als die Tür schwer zufällt, geraten vor allem die Geiseln in Panik. Sie fürchten sich davor, dass die Polizei einen Angriff startet und sie ins Schussfeuer geraten. Erst nach Stunden verstehen sie, dass sie nun gemeinsam in dem Tresorraum eingeschlossen sind.
Sonntag, 26. August 1973, 21.08 Uhr, Tag 4.
Die Polizei beginnt, in die Decke des Tresorraums Löcher zu bohren. Sie wollen eine Kamera herunterlassen und fordern Jan-Erik Olsson auf, den Sprengstoff abzugeben, den er bei sich hat.
Montag, 27. August 1973, Tag 5.
Neuer Plan. Die Polizei will Betäubungsgas in den Tresorraum einleiten. Jan-Erik Olsson kündigt an, den Geiseln Schlingen um den Hals zu legen. Würde Gas eingeleitet, hätten sie sich an den Schlingen stranguliert. Wieder wird das Leben der Geiseln akut bedroht, von Jan-Erik Olsson, aber auch der Polizei.
Dienstag, 28. August 1973, Tag 6.
Jan-Erik Olsson feuert in die Löcher an der Decke und verletzt einen weiteren Polizisten. Die Nerven liegen blank.
Selber Tag, 21.05 Uhr.
Die Polizei leitet das Gas doch in den Tresorraum ein. Husten und Schreie dringen durch das Loch. Kurz darauf gibt Jan-Erik Olsson auf. Die Geiselnahme ist beendet. Die Geiselnahme am Norrmalmstorg endet nach 131 Stunden. 131 Stunden andauernder Überlebenskampf für die Geiseln. In der Psychologie spricht man bei solch einer durchlebten Extremsituation von einem Traumaereignis, das Traumafolgestörungen hervorrufen kann.
bei einem zum Beispiel Banküberfall mit Geiselnahme sind selbstverständlich die Kriterien erfüllt. Es ist ein hochgradig gewaltförmiges Geschehen, das eben meistens mit direkter, angedrohter Gewalt und Bedrohung von Leib und Leben einhergeht. Es ist zudem unvorhersagbar. Es ist eben durch Menschen gemacht. Das sind alles Kriterien so von dem Traumaereignis selber.
Welchen Überlebensmechanismus Menschen in diesen Situationen finden, um sie zu überstehen, ist dabei alles andere als standardisierbar.
Die Beschreibung, dass eben so etwas wie eine Geiselnahme das etwas ist, was eine ständige Anpassung und Anpassungsleistung erfordert, trifft es wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wir wissen, dass natürlich Menschen auch so auf einer ganz basalen biologischen Ebene im Angesicht großer Gefahr sehr basale Verhaltenstendenzen mitbringen, Richtung Flucht oder Kampf oder Erstarren. Das ist angelegt an Menschen. Die meisten Menschen versuchen auf der einen Seite eben die Situation möglichst gut einzuschätzen unter hohem Stress und gleichzeitig versuchen sie zu überleben. Und das führt eben zu ganz unterschiedlichem Verhalten, manchmal auch schnell wirksamen Verhalten. Und, das nehme ich auch schon mal vorweg, eine Bewertung dieses Verhaltens ist von außen oder auch im Nachhinein oftmals nicht möglich und tatsächlich ethisch auch nicht unbedingt statthaft.
Aber im Anschluss an die Stockholmer Geiselnahme wird sehr schnell bewertet, bevor mit den Betroffenen überhaupt gesprochen wird. Als der Polizeipsychologe Nils Bejerud Tage später Christine Enmark im Krankenhaus aufsucht, stellt er ihr diese Frage. Are you in love with Clark? Sind Sie in Clark verliebt? Denn Geiseln, die mit ihren Entführern sympathisieren? Das hat es so ja noch nie gegeben. Oder doch?
Ob sich die Beziehung zwischen Entführten und Entführern verändert, kann ich als Historikerin nicht nachvollziehen. Was ich mir anschauen kann, ist, wie diese Beziehung gedeutet wird. Und wenn man auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts schaut, dann sieht man da ein ganz überraschendes Phänomen. Da werden vor allem im Mittelmeerraum besonders Männer, Touristen und Geschäftsleute von sogenannten Briganten entführt. Das ist so eine Mischung aus Räubern und Freiheitskämpfern. Und diese entführten Männer kommen meistens wieder frei und schreiben dann ihre Memoiren und darin berichten sie von einer ausnehmend guten, wertschätzenden Beziehung zu ihren Kidnappern.
Diese Männer deuten ihre Erfahrungen demnach bewusst um, um nicht als hilflose Opfer zu erscheinen. Indem sie die Beziehung als respektvoll oder freundschaftlich beschreiben, sichern sie sich im Nachhinein Handlungsmacht und, dem damaligen Männlichkeitsideal entsprechend, ihre Männlichkeit. Die Öffentlichkeit liest diese Berichte daher eher als Abenteuergeschichten und problematisiert sie kaum. Ein Jahrhundert später aber verschiebt sich diese Erzählung grundlegend. Im 20. Jahrhundert entsteht durch Psychologie, Kriminologie und Medien ein neues Deutungsmuster von Opferschaft. Es entwickelt sich die Vorstellung eines guten Opfers, das sich nicht mit den Entführern identifiziert und emotional kontrolliert bleibt. In den 1970er Jahren, in denen der internationale Terrorismus ein Hoch erreicht und gesellschaftliche Debatten über Geschlechterrollen entfacht werden, rückt dann das weibliche Opfer in den Vordergrund.
Die Sexualisierung von Frauen, die man in den 70ern sieht, die sieht man eben ganz stark in der Berichterstattung über die Bankangestellten des Stockholm-Geisel-Dramas zum Beispiel.
Denn die Bankangestellte Christine Enmark steht als Paradebeispiel für das vermeintliche, unzuverlässige weibliche Opfer, das eben doch keine emotionale Distanz wahren kann. Ein Opfer, dem man nicht glauben kann und dem man aber auch nicht zuhört.
Wenn wir zum Beispiel nicht mit den Betroffenen sprechen, können wir gar nicht einschätzen, ob das ein innerpsychischer Regulationsmechanismus ist oder ob das Menschen eben sind, die Verhalten gezeigt haben, dass sie kurzfristig in eine Situation bringt, in der sie sich kräftiger fühlen oder eben, wo sie das Gefühl haben, damit sichere ich mein Überleben.
Wenn sich eine Sache über das sogenannte Stockholm-Syndrom festhalten lässt, dann, dass es eine Erzählung über Betroffene ist. Ihr Verhalten in einer traumatisierenden Situation wird bewertet und im Fall von Christine Enmark vorverurteilt. Knapp ein halbes Jahrhundert später schreibt sie ein Buch über die 6 Tage im August und teilt ihre Perspektive. Ich wurde das Stockholm-Syndrom, heißt es. Darin schreibt sie über die Zeit im Tresorraum, die Stigmatisierung nach der Befreiung und auch ihre Beziehung zu Clark Olofsson. Denn Jahre später haben sich die beiden tatsächlich wieder getroffen. Wie sie sich beim Abschied am 28. August 1973 am Normalstalk versprachen. Das Stockholm-Syndrom entstand an diesem Befreiungstag im August 1973. Es wurde als vermeintliche Erklärung für ein vermeintlich unzuverlässiges Verhalten einer jungen Frau in einer lebensbedrohlichen Extremsituation gefunden und in die Welt getragen. Dass sich Clark Olofsson und Christine N. Mark Jahre später tatsächlich wiedergesehen haben, hatte für den Mythos des Stockholm-Syndroms keine Relevanz. Der Begriff hatte sich längst verselbstständigt. Und wenn Christine N. Mark in den letzten Jahren zu der Berichterstattung rund um das Geiseldrama gefragt wurde, war ihre Haltung klar. Das Stockholm-Syndrom verurteile die Opfer, nicht die Täter. Und damit hat sie vielleicht den Kern getroffen von dem, was es mit dem Stockholm-Syndrom nun eigentlich auf sich hat.
Das ist ja im Grunde eine zweite Viktimisierung, wenn man einer ehemaligen Geisel nicht zuerkennt, dass sie oder nicht zugesteht, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen darf.
Was Menschen eben erleben in ihrer Geschichte, wie sie das bewältigen, benennen, verarbeiten, ist aus meiner Sicht als Therapeut erstmal Sache der Betroffenen selber. Und das gibt übrigens Betroffenen auch eine Form von Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung zurück, die sie meistens eben während eines Traumaereignisses nicht haben.
Das Stockholm-Syndrom ist keine anerkannte Diagnose. Und dennoch sagt der Begriff etwas aus. Nicht über die vermeintlich Betroffenen, sondern über uns Außenstehende. Darüber, wie schnell wir Deutungshoheit übernehmen, wie wir Verhalten einordnen und bewerten, ohne die Perspektive der Opfer wirklich zu kennen. Was am Ende bleibt, ist vor allem eines: eine Erzählung über die Komplexität menschlichen Verhaltens.
Lavina Stauber ist der psychologischen Legende auf der Spur, dem sogenannten Stockholm-Syndrom. Und diesmal gibt es noch einen besonderen Podcast-Tipp. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. 3 Teile History Storytelling. Es ist eine ganz persönliche Familiengeschichte, die die Journalistin Anne Kleinknecht auf Zeitreise schickt. An den Bodensee, kurz nach Kriegsende. Und mitten rein in eine verbotene Liebesgeschichte zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Beziehung mit schwerwiegenden Folgen, die bis heute andauern. Folgen nicht nur für das Liebespaar, sondern auch für das Kind, das geboren wird. Katharina, Anns mittlerweile über 80-jährige Verwandte. Sie ist eines von mindestens 400.000 dieser illegitimen Kinder, die kurz nach dem Krieg in den Besatzungszonen in Deutschland gezeugt werden und deren Väter alliierte Soldaten sind. Verbotene Väter. Ann erzählt Katharinas Geschichte und ihre lebenslange Suche. Emotional, mutmachend und exklusiv. Hört da unbedingt rein, der verbotene Vater. Schicksal eines französischen Besatzungskinds. Das Phantom taucht auf und Entscheidung in der Nacht. 3 spannende Folgen einer persönlichen Geschichte. Bei Alles Geschichte, der History Podcast. In ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.